Liebe Freundinnen und Freunde des Magazins Bewegt Berlin, wir begrüßen Sie zu unserem Interview mit dem Geschäftsführer des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes, Claudio Preil. Mein Name ist Sonja Schmeiser, ich bin die Medienverantwortliche des Verbandes und es geht uns heute um das Thema Digitalisierung. Claudio, wir beide führen jetzt ein Videointerview über Teams. Die Audiodatei vom Mitschnitt wird dann über die BDFB-Website in unserer neuen App auf mobilen Geräten abrufbar sein. Verknüpft wird das per QR-Code mit dem gedruckten Interview in unserem Magazin Bewegt Berlin. Hat das jetzt alles nur mit unserem Themenschwerpunkt Digitalisierung zu tun oder ist das als Prinzip schon Teil einer langfristigen Strategie des Verbandes?
Es passt im Moment ganz gut. Also das Thema Digitalisierung stand bei uns im Prinzip schon vor der Corona-Pandemie an. Durch die Pandemie hat sich das Ganze sehr, sehr gut beschleunigt und ist ein fortschreitender Prozess, den wir natürlich strategisch auch so planen. Dass wir jetzt eine App haben beispielsweise, das ist vielleicht ein bisschen schneller gekommen, als wir es am Anfang geplant hatten. Aber es ist das, was wir schon bei der Konzeption des Magazins, wo wir ja beide auch zusammengesessen haben, schon gedacht haben, wo wir gesagt haben, alles, was wir machen und was wir an Content erstellen, muss multimedial möglichst irgendwie abrufbar sein oder verfügbar sein und muss auch auf andere Medien anwendbar sein. Und das ist ein Teil davon, dass man dann ein Interview führt, was man aufzeichnet und was man dann auch im besten Fall sich auch nochmal anhören kann oder auch lesen kann, jeder so wie er möchte.
Wir haben ja auch in der Vergangenheit bei unseren ersten 3 Ausgaben des Magazins die Texte schon online verlängert. Sie sind dann auf der Website nachzulesen gewesen. Das soll auch so bleiben. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, dass die BDFB-Website ja nicht gerade die stylische Visitenkarte eines modernen Verbandes ist.
Das ist vollkommen richtig, Sonja. Und auch ein Finger, den du da in eine Wunde legst bei mir. Denn die Webseite ist schon lange Thema und eigentlich schon fast seit Beginn meiner Zeit beim BTFB ein Punkt, den ich gerne angehen möchte, der aus verschiedenen Gründen immer wieder ein Stück nach hinten gerückt ist. Es ist aber der Punkt, den wir als nächstes angehen werden. Natürlich gehört eine moderne Website und vor allem auch eine mobilfähige Website zu einem modernen und digitalen Verband. Und daher ist das vollkommen richtig, dass unsere Website einfach nicht schön ist und auch nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist bei Webseiten so, das ist alle paar Jahre ändern sich da Dinge und man muss das mal anpassen. Bei uns wird das dieses Jahr mit Sicherheit auch passieren.
Dann könnten wir die Gelegenheit nutzen, so wie wir das ja mit unserem Magazin auch tun und immer im Fokus haben, dass wir unsere Leserinnen und Leser, unsere Userinnen und User aufrufen, Ideen einzubringen, ihren Standpunkt einzubringen, wie eine Website des Verbandes aussehen könnte. Ich denke, das sollten wir hiermit tun, um so viele Leute wie möglich in die Ideenfindung mit einzubeziehen.
Ja, sehr gerne. Wir sind immer offen für Ideen und auch für Trends, die an uns herangetragen werden oder gute Beispiele, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Denn gerade dieser Markt ist ein Markt, der sich sehr viel wandelt und letztendlich geht es immer um Kommunikation und die Chance, Kommunikation so weit zu verbessern, dass möglichst viele erreicht werden und möglichst viele die Möglichkeit haben, sich zu informieren auf dem Weg, wie sie wollen. Und gerne können alles, was an Vorschlägen, Ideen kommt, an uns gesandt, geschickt oder einfach mit auf einem Weg, Wunschweg mitgeteilt werden.
Das halten wir jetzt mal so fest. An alle, die sich einbringen wollen, sind aufgefordert, hiermit das zu tun. Wir brauchen ja Visionen, um das Thema Digitalisierung langfristig anzugehen. Sagen wir mal, wie siehst du das? Wie kommunizieren wir als Verband im Jahr 2025 mit unseren Vereinen, untereinander, mit Interessenten, mit Medien? Wie sind die Visionen?
Meine Vision ist, dass wir durch digitale Kommunikationswege näher an unsere Vereine und die Mitglieder unserer Vereine herankommen, sodass wir ein agiles und schnelles Kommunikationswesen haben. Was nicht heißt, dass wir nur noch digital kommunizieren, das ist mir ganz wichtig. Ich sehe Digitalisierung immer eher als Werkzeug, denn als purem Zweck. Ich finde, es muss immer eine Sinnhaftigkeit dahinter sein. Und gerade im Sport und in dem sozialen Umfeld, in dem wir uns bewegen, wird es nie ohne menschliche Kontakte, ohne menschliche Nähe und ohne einen direkten Austausch gehen. Aber digitale Werkzeuge wie eine Webseite, wie Austauschplattformen oder auch beim Arbeiten des Teams, über das du erwähnt hattest, das sind alles Werkzeuge, die es uns einfacher machen, in den Austausch zu treten.
Das ist ja auch ein Teil dieser Ausgabe, für die wir das Interview führen, das zweite Heft 2021. Und ich glaube, ohne viel vorgreifen zu wollen, hier sind sehr, sehr viele Anregungen von unseren Mitgliedern drin, sehr viele Ideen. Auch es wird auch problematisiert, was sie hemmt, was fehlt, was man noch benötigt, um einen Verein auch digital zu machen und die Kommunikation voranzutreiben. Also ich glaube, alleine aus dieser Ausgabe, was unsere Mitglieder betrifft, kann man schon eine ganze Menge wieder mitnehmen. Nun ist aber Kommunikation nur ein Teil der Digitalstrategie. Welchen Schwerpunkt setzt der BDFB in der nächsten Zeit? Was wird von den Vereinen vor allen Dingen auch dringlich gefordert in dieser Hinsicht?
Also ich sehe das so, dass vor allem in den bürokratischen Abläufen hier die Digitalisierung Dinge schlanker machen muss. Also ein Thema ist sicherlich die Mitgliederbestandserhebung, die jedes Jahr große Probleme oder beziehungsweise großen Arbeitsaufwand für die Vereine bedeutet. Hier wird natürlich schon was seitens des LSB getan und auch hier sozusagen müssen die Schnittstellen auch zum Verband und im Verband halt so hergestellt werden, dass wir hier schneller und einfacher arbeiten können, beziehungsweise dass die Vereine dort wesentlich einfacher ihre Arbeit machen können, um ihren eigentlichen Sinn nachzugehen, was ja nicht ist, irgendwie Mitglieder zu melden, sondern die Mitglieder zu bewegen. Ein anderes großes Thema bei uns im Verband ist das Thema der Akademie, der Fortbildung, der Ausbildung. Sicherlich wird sich hier auch in Zukunft einiges ändern, was jetzt nicht erschreckend klingen soll. Aber wir haben jetzt gelernt, wie wir mit digitalen Wegen auch Fortbildung gerade im theoretischen Bereich durchführen können. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Kursteilnehmer teilweise bestimmte Abschnitte ihrer Ausbildung selbst bestimmen können, wann sie was machen wollen, beziehungsweise das halt von zu Hause machen können. Ich finde, das ist ein Teil eine große Erleichterung. Wir sind froh über jeden Übungsleiter, über jeden Kampfrichter, der sich ausbilden lässt, über jeden jungen Menschen, der diesen Weg geht. Und sollten es diesen Menschen auch so einfach wie möglich machen. Gerade in theoretischen Bereichen sehe ich hier viele Möglichkeiten. Dort sicherlich ein Bereich, den wir auch weiter ausbauen werden, ohne natürlich, die Angst möchte ich nehmen, ohne den persönlichen Kontakt komplett auszuschalten. Denn letztendlich, ein Trainer kann nur ein guter Trainer sein, wenn er es in der Praxis auch gelernt hat. Hier muss ich praktische Lerneinheiten haben und die wird es auch immer in Zukunft geben. Und alles, was gewisse Dinge erleichtert, macht es dann umso schöner, die anderen Dinge, die man halt in Präsenz dann macht, auch gemeinsam zu erleben. Und vielleicht haben wir da die Möglichkeit, noch mehr Leute auszubilden, denn letztendlich ist das eins der großen Probleme, dass wir nie genug Übungsleiter haben, um all die Menschen zu bewegen, die bewegt werden wollen in normalen Umständen.
Da sind wir bei der Frage, und das ist ja ein viel diskutiertes Thema, nicht nur bei uns, sondern generell. Wir haben jetzt seit über einem Jahr Pandemiezeiten und es steht zweifellos fest, dass für verschiedene Bereiche die Digitalisierung zumindest vorangebracht wurde. Du hast einen Teil jetzt angesprochen, was zum Beispiel Bewegungsangebote online angeht oder so. Was siehst du noch? Was wird für unseren Verband oder vielleicht auch für die Vereine auch dann bleiben, wenn wir, sagen wir mal, normalere Zeiten wieder haben und auch wieder einen Sportbetrieb ausführen können?
Das ist sicherlich von Verein zu Verein und von Sportart zu Sportart auch ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, was bleiben wird, ist, und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation, die Kommunikationswege. Ich glaube, viele Kommunikationswege auch in den Vereinen sind digitaler geworden. Da, wo es früher den Versand von Vereinsbriefen gab oder halt vielleicht gar nichts gab bisher, kein Newsletter oder sowas, da sind halt schon an einigen anderen Stellen halt digitale Informationsformate entstanden, die Vereine sicherlich auch weiter nutzen werden. Es gibt auch durchaus Vereine, die jetzt schon geplant haben, auch zukünftig weiter digitale Angebote zu machen und ihren Mitgliedern sozusagen auch die Möglichkeit zu geben, auch von zu Hause mal Sport zu machen oder vielleicht auch ganze Kurse halt nur zu Hause zu machen. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde, das ist eine einfache Entwicklung und das ist was im freien Markt. Und das sieht man bei den kommerziellen Anbietern jetzt ganz voran, zum Beispiel sowas wie Peloton. Das kann erfolgreich sein. Hängt natürlich mit der aktuellen Situation zusammen, aber auch danach wird es sicherlich die einen oder anderen Leute geben, die das bevorzugen. Und wenn dann der Verein Angebote liefert, auch diese Personen mitzunehmen, kann das aus meiner Sicht nichts Schlechtes sein. Immer mit dem Fokus natürlich, dass die Hauptaufgabe ist, im Verein, in den Hallen, auf den Sportplätzen, in den Parks oder wo auch immer die Leute eigentlich live zu bewegen. Die Vereine lernen im Moment, wie sowas gehen kann und letztendlich, ob sie es dann hinterher weitermachen oder nicht, das wird jeder Verein für sich selbst entscheiden. Da wird es wie bei allen Sachen solche und solche geben. Bei manchen wird es sich nicht lohnen, bei manchen wird es sich lohnen und die werden es dann auch anbieten. Vielleicht auch in sogenannten Hybridformaten, dass ich halt, wenn ich heute das nicht zu meinem Yogakurs schaffe, ich trotzdem von zu Hause noch mitmachen kann. Und nächste Woche bin ich dann aber wieder dabei, weil da habe ich den Termin nicht, den ich diese Woche habe.
Wenn wir mal auf das eingehen, was wir gerade jetzt tun, also uns über Teams zu verständigen. Es geht ja hin bis zu Konferenzsoftware, die es gibt für viele hundert Teilnehmer. Wie siehst du das jetzt vielleicht auch aus der Sicht des Geschäftsführers des Verbandes? Da wird doch sicherlich auch sich ein bisschen was gegenüber der früheren Praxis der Präsenz und der Meetings und so weiter verändern.
Davon gehe ich stark aus. Man sieht es schon jetzt. Es ist auch bei uns im Verband, wir führen eigentlich seit Beginn der Pandemie die Präsidialratssitzungen nur in digitaler Form durch. Das ist eine relativ kleine Runde und da klappt so ein Austausch über Teams oder als Digitalformat inzwischen sehr, sehr gut. Macht das Ganze sehr viel einfacher, macht es auch gerade dem Ehrenamt an der einen oder anderen Stelle einfacher, abends dann nicht mehr lange durch die Stadt fahren zu müssen oder an einem bestimmten Ort fahren zu müssen, sondern halt einfach am Ende der Sitzung den Rechner zuzuklappen, in die Küche zu gehen und gleich bei der Familie zu sein. Und das ist ein Mehrwert, der auf alle Fälle da ist. Und auch das wird mit Sicherheit bleiben. Auch dort natürlich im Wechsel mit einem Live-Treffen, das auch wichtig ist. Ich habe natürlich auch einige oder viele Austausch mit anderen Landestonverbänden, mit dem DTB, wo man früher halt immer den langen Weg nach Frankfurt unternommen hat. Das heißt, man hat immer Reisewege gehabt, man war eventuell den ganzen Tag unterwegs, musste dann abends noch wieder spät zurück oder man hat dort dann noch übernachtet. Das sind Sachen, die jetzt in der digitalen Form auch das natürlich vereinfachen. Das auf der anderen Seite, was ich erlebe, ist so eine Gefahr des exponentiellen Anstiegs der Austauschformate. Der einerseits gut ist, also es ist sehr schön, auch der Austausch zu den anderen Landestonverbänden ist aus meiner Sicht wesentlich enger geworden, was sehr gut ist, was auch viele Dinge beflügelt und auch Ideen beflügelt. Ja, also man kriegt viel mehr Input und kann auch mehr Input geben und kann mehr aus den eigenen Erfahrungen berichten oder halt auch aus anderen Erfahrungen lernen. Das ist eine sehr schöne Sache, bedeutet aber auch, dass man auf einmal unheimlich viele Meetings hat am Tag, wo man halt früher vielleicht zweimal im Jahr, wie gesagt, irgendwie ein Meeting hatte, was dann intensiv war. So hat man dann alle 6 Wochen irgendwie 1 bis 2 Stunden ein Meeting. Und das passiert in allen Bereichen und man hat auf einmal die ganze Woche voller Meetings und muss halt gucken, wie man zwischendurch dann noch die eigentliche Arbeit organisiert. Das muss man gucken, dass das nicht zu viel wird. Das ist da eine Überkommunikation an der Stelle, die auch nicht gut ist.
Das wird sich sicher wieder einpegeln, wenn der normale Alltag Schritt für Schritt zurückkommt. Aber ich denke auch, dass wir eine Menge guter Formate und vor allen Dingen digitaler Formate mitnehmen werden in diesen Alltag. Wir sind ja auch ein Veranstalter und Ausrichter vieler Wettkämpfe, Turniere und Shows. Wir haben ja sonst in regulären Jahren mehrere 100 Veranstaltungen im Jahr auf allen möglichen Ebenen. Wie siehst du das mit den Digitalisierungsprozessen, den Möglichkeiten? Welche Vorteile, Erleichterungen kann uns die Digitalisierung da in Zukunft bringen? Ich denke auch dran, dass wir jetzt in der Corona-Zeit ja auch digitale Veranstaltungsformate entweder selbst kreiert oder wahrgenommen oder angewendet haben. Ja. Wird sich da was erhalten? Oder auch anders gefragt, es muss ja nicht ein digitaler Wettkampf bleiben, aber vielleicht bestimmte Methodenformate, zum Beispiel der Bewertung, des Mitschnitts, der Berichterstattung. Wie siehst du das für die Zukunft?
Ganz eindeutig muss ich am Anfang sagen, nichts ersetzt einen Live-Wettkampf, nichts ersetzt eine Live-Veranstaltung. Das Gefühl, gemeinsam in einer Halle zu sitzen und einem Sportwettkampf zu folgen, anzufeuern oder auch was wie das Feuerwerk der Tonkunst oder sowas. Das ist alles schön, das sieht man auch im Privaten, wenn man sich jetzt so ein Konzert im Netz anguckt, statt hinzugehen oder so, was es alles so in Formaten gibt, das ist alles schön. Und das ist auch wichtig, dass sowas da bleibt, einfach um Kultur und Sport zu erhalten. Es ersetzt aber tatsächlich nicht das Live-Erlebnis. In anderen Formaten, wie zum Beispiel bei der DTB-Denkfabrik, um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, da ist es ganz toll, wie so eine digitalen Austauschformate funktionieren können und was das auch bringen kann. Aber auch irgendwann muss eigentlich der Punkt kommen, wo man dann trotzdem sich mal live in die Augen sieht und dann zusammenarbeitet. Bei unseren Events und bei unseren Turnieren, muss ich sagen, ist es eine interessante Entwicklung und es ist ein interessantes Feld, was wir da haben. Wir haben ja dieses Jahr schon das Berlin Team Masters als digitalen Wettkampf durchgeführt, was sehr gut funktioniert hat, was aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich war. Wir haben hier, glaube ich, mehr YouTube-Views erzeugt, als wir tatsächlich Zuschauer in der Halle gehabt hätten. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, gewisse Formate jetzt durch die digitale Form an eine breitere Masse zu bringen. Und das ist eine tolle Sache. Wir machen das Gleiche mit dem Junior Team Cup jetzt im Juni. Auch der wird in digitaler Form dieses Jahr stattfinden. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer insofern, weil es ein internationaler Wettkampf ist. In Amerika, in Kanada oder Australien können die Mannschaften genauso teilnehmen wie hier in Berlin oder in Frankfurt oder wo auch immer. Alle nehmen an einem Wettkampf teil, ohne dass sie sich jetzt großartig bewegen müssen, weil sie es aktuell nicht können. Das ist eine Technik, die wir hinterher auch bei einem Live-Wettkampf benutzen können. Das heißt, diese Abstimmungstools. Die fortschreitende Digitalisierung werden diese Lösungen vielfältiger und damit auch billiger. Das heißt, auch bereits bei kleineren Wettkämpfen habe ich die Möglichkeit, da eventuell digitale Techniken zu nutzen. Vielleicht habe ich auch irgendwann die Möglichkeit, wenn ich nicht genug Kampfrichter habe, noch eine Kamera dahin zu stellen und neben den zwei Kampfrichtern, die in der Halle sitzen, sitzen vielleicht noch drei zu Hause, die das auch bewerten können. Das sind alles Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und ich habe die Möglichkeit, so einen Wettkampf aufzuzeichnen oder live zu streamen. Und das sind auch wieder Möglichkeiten, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, weil vielleicht nicht alle in die Halle kommen. Oder halt gerade bei so einem internationalen Turnier natürlich die Leute hier vor Ort in die Halle kommen. Aber die Leute in Frankreich, Italien, wo auch immer die Mannschaften herkommen, die Angehörigen sehen halt ihre Sportler nicht oder können dem Wettkampf nicht folgen. Und das sind so Sachen, die werden sicherlich bleiben und die werden das auch nachhaltig verändern. Also im Prinzip die Verbreitung von Wettkämpfen, auch die Verbreitung von Events übers Netz wird zunehmen und dadurch, dass die Leute das auch jetzt gewohnt sind, sich mal vielleicht einen Wettkampf digital anzugucken, denke ich mal, dass da der Zuspruch auch steigen wird. Aber es geht definitiv, sobald ein Wettkampf wieder live durchgeführt werden darf, glaube ich, sind wir eine der Ersten, die in die Halle gehen und das machen.
Das ist klar. Das steht über allem, das steht außer Frage. Ein großes Thema ist das Thema Datensicherheit. Bei allem, was Digitalisierung umfasst, können wir auf alle Bereiche gehen. Das ist ganz klar, das ist ein weites Feld. Betrifft den Kinderschutz, den wir in unserem Verband ja besonders hochhalten und da sehr aufmerksam agieren. Das hat auch nichts mit Corona zu tun, das haben wir schon immer gemacht. Aber auch hier hat Corona, glaube ich, die Gefährlichkeit oder die Gefährdung im Internet nochmal befördert im negativen Sinne. Das betrifft die Mitgliederverwaltung, die Social-Media-Kanäle, Veranstaltungen. Das sind nur einige Bereiche. Wie ist der BDFB diesbezüglich aufgestellt? Was Datensicherheit angeht, arbeiten wir da auch mit einem Dienstleister? Wie sichern wir das ab, dass die Daten sicher sind? Und im Bündel daran kommt natürlich die Frage, die uns immer wieder von außen gestellt wird. Wann gibt es denn endlich eine Datenbank, in der ich sofort sehe, in welcher Nähe an der nächsten Ecke ein Verein ist, wo ich mein Kind anmelden kann oder wo ich selbst hingehen kann?
Sehr gut. Lieber gestern als heute. Das ist tatsächlich eine Datenbank, die ich auch gerne hätte. Es gibt Bestrebungen, sowas wieder umzusetzen. Das ist auch vielleicht im Zuge der Webseitenaktualisierung ein Thema, dass man das mitdenkt. Grundsätzlich sind wir als Verband schon jeher in Sachen Datenschutz gut aufgehoben. Wir haben einen Dienstleister, der uns begleitet und dafür sorgt, dass unsere Server gesichert sind. Wir haben mit unserem Datenschutzbeauftragten Uri Robel einen sehr verantwortungsbewussten Mann, der uns immer wieder ermahnt, jetzt auch gerade in der Corona-Zeit immer wieder ermahnt, wie wir die Rechner, wie wir mit Daten umzugehen haben. Also insofern sind wir da schon lange gut aufgestellt. Wir sind hier am Prüfen tatsächlich, wie es zukünftig aussehen wird. Gehen wir in die Cloud mit unseren Daten? Mit welchen Daten gehen wir in die Cloud? Da sind wir sehr vorsichtig an der Stelle, weil wir gerade bei personenbezogenen Daten halt nicht jedem Anbieter trauen. Es ist ein fortlaufender Prozess. Da wir mit Teams arbeiten, wie auch der DTB und viele andere Verbände, ermöglicht einem das eines leichten Arbeitens, wenn man auch die Daten dort hat.
Das ist sehr gut und ich glaube auch zu diesem Thema ist in unserer Ausgabe von Bewegt Berlin jetzt sehr viel nachzulesen, auch im Experteninterview mit dem Herrn Volland und auch in anderen Erfahrungsberichten von Vereinen, Verbänden. Ich glaube, da kann man sich einige Anregungen und auch weiterführende Informationen holen. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Viele Vereine, gerade kleinere, mittlere, die ehrenamtlich geführt werden, für die ist das Thema Digitalisierung natürlich erstmal eine große Hürde, was die Ressourcen angeht und sicherlich auch das eigene Know-how und die Möglichkeit, überhaupt agieren zu können. Das sieht bei Großvereinen definitiv anders aus. Aber an wen können sich jetzt Vereine wenden? Sind wir da als Verband auch erstmal Ansprechpartner? Sollte man gleich an externe Partner gehen? Oder wie sind wir da aufgestellt, um einerseits zu beraten oder andererseits einfach wie mit dieser Ausgabe jetzt weiterführende Empfehlungen, Informationen und Tipps zu geben?
Also grundsätzlich kann ich jedem Verein immer nur empfehlen, wenn er irgendwelche Fragen hat, natürlich sich an den Verband zu wenden, weil wir versuchen, diese Fragen zu beantworten oder den Verein zu helfen. Ob es nun um Digitalisierung geht oder um welchen Punkt auch immer. Insofern sind wir da froh, wenn Vereine auf uns zukommen. Im Thema Digitalisierung, da haben wir ein gewisses Know-how, aber da, wo wir nicht beraten können, wissen wir auf alle Fälle, wer beraten kann. Das heißt, wir können entsprechend da dann Verbindungen herstellen, unsere Netzwerke nutzen und vielleicht einfach auch nur Tipps geben. Es ist tatsächlich ein weites Feld. Es ist auch ein arbeitsintensives Feld. Das haben wir heute noch gar nicht so richtig thematisiert. Es ist nicht so, dass die Digitalisierung die Arbeit nur immer verkürzt und vereinfacht, denn der Einstieg ist meistens, hat mit viel Arbeit zu tun. Wenn das dann aber erstmal geschafft ist, dann vereinfacht das Dinge. Und ich glaube, auch hier ist unsere Aufgabe als Verband, immer zu informieren und auch über neue Möglichkeiten zu informieren, weil man muss nicht alles neu erfinden und ich muss auch nicht ein eigenes Tool programmieren für irgendwas. Es gibt viele Lösungen im Netz und da muss man immer offen sein und da bemühen wir uns auch immer, auf guten und aktuellen Stand zu sein und auch neue Ideen und Anregungen mitzunehmen. Und auch deshalb ist ja auch der Austausch sehr wichtig. Alles, auch wir können nicht alles sehen, aber insofern versuchen wir halt in unseren Netzwerken aktiv zu sein, so versuchen mit anderen Verbänden zu sprechen oder auch mit unseren Vereinen zu sprechen, weil auch hier entstehen natürlich noch viel mehr kreative und gute Lösungen. Daher ist es umso wichtiger, diese Lösungen dann auch aufzunehmen und vielleicht auch über gute Fälle zu sprechen und gute Beispiele zu sprechen, so wie wir es auch in unserem Magazin ja immer wieder machen.
Das kommt auch in dieser Ausgabe deutlich zum Ausdruck, dass viele gesagt haben, gerade die im Verein tätig sind, sich mit dem Thema beschäftigen, sich eben auch untereinander auszutauschen. Einfach mal den Verein anzurufen, den man kennt und zu sagen, was macht ihr denn? Oder sich im größeren Rahmen mit bekannten Vereinen auszutauschen, dass das sehr viel bringt, weil viele schon sehr weit sind in dieser Arbeit und man sich wirklich, wie du sagst, Anregungen holen kann und das Rad nicht immer neu erfinden muss. Das ist also auch sehr deutlich geworden, dass sagen, man muss nicht immer den großen Weg gehen oder so, sondern man kann ja erst mal seinen Nachbar fragen oder mit dem man sonst vielleicht mal am Stammtisch ist. Aber warum tauschen wir uns nicht zu dem Thema aus? Das ist oft naheliegender, als die große Runde zu drehen. Das kam bei ganz vielen Beiträgen jetzt auch zum Ausdruck. Und sie sind alle gerne bereit, ihr Know-how weiterzugeben, sich auszutauschen und auch zu helfen, ne? Ja, ich glaube, wir sind mit unseren Themen ganz gut durchgekommen, aber wir haben auch noch eine persönliche Frage an den Claudio Preil. Wie sieht denn dein digitaler Alltag als Geschäftsführer aus?
Mein digitaler Alltag. Ich bin ja viel im Homeoffice jetzt. Das haben wir in der Geschäftsstelle so gehandhabt, dass wir versuchen, möglichst wenig auch untereinander persönlichen Kontakt zu haben, um halt einfach Corona-konform und pandemiegerecht zu arbeiten. Das heißt, mein Alltag ist tatsächlich sehr digital. In einer Besprechung sein und auf dem Handy parallel Informationen abzurufen. Im Moment ist es sehr viel Rechnerarbeit, sehr viel digitale Arbeit, was ich nicht immer so schön finde, weil das ist eigentlich, man sitzt sehr viel, da muss man ja auch mal sagen, das ist vielleicht viel wichtiger. Wie sieht denn der sportliche Alltag aus in der digitalen Zeit gerade? Aber sonst ist es tatsächlich so. Wir kommunizieren über Mail, wir kommunizieren in Besprechungen, wir arbeiten gemeinsam über Teams an Dokumenten zur gleichen Zeit. Das ist sehr schön. Das ist so im Moment das, was sehr viel Raum einnimmt. Da muss man sich manchmal selber zurücknehmen und muss vielleicht bewusst auch mal den Rechner oder das Handy ausschalten, um auch konzeptionell zu arbeiten. Ich persönlich brauche manchmal einfach dieses Wegschalten des Rechners, um auch bestimmte Ideen oder Aspekte einfach anders aufzuarbeiten. Aber grundsätzlich ist er sehr digital, war er aber vorher zum Teil auch schon. So, und nebenher hat man dann noch Homeschooling.
Ja, eben. Wir wissen ja, du hast zwei Söhne im Schulalter und wir wissen auch alle, wie fit junge Menschen mit Smartphone und Co. umgehen. Deswegen mal die Frage, wer ist denn fitter mit dem Smartphone, du oder deine Söhne?
Ich meine für mich noch zu behaupten, dass ich es bin in vielen Bereichen. Es kommt immer aufs Interessengebiet an, ne? Auf das Nutzen oder Verstehen. Ich glaube, es gibt so bestimmte Bereiche, wo gerade mein älterer Sohn schon wesentlich, ich sag mal, aktiver, vielleicht nicht fitter ist als ich. Da sind sie schon nah an mir dran oder überholen mich. Ich glaube aber, dass grundsätzlich, dass ich schon in vielen Bereichen noch fitter bin und auch am Smartphone noch fitter bin. Das wird sich sicherlich irgendwann ändern. Das liegt in der Natur der Sache.
Das ist halt so. Wettbewerbssituation, oder?
Das auf alle Fälle ist ein stetiger Wettbewerb, wie auch in anderen Bereichen. Ist ja im Sport, ist es auch nicht anders. Am Anfang, wenn die Kinder klein sind, da zeigt man ihnen den Sport und dann verliert man auch mal mit Absicht, damit sie motiviert sind. Und dann irgendwann, wenn es älter wird, wird es schon schwerer, nicht gegen sie zu verlieren. Da muss man ja dann noch gewinnen, um zu zeigen, dass man besser ist. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dann die Kinder einen selber gewinnen lassen, damit man sich nicht zu alt fühlt. Ich bin zum Glück noch nicht in der Phase, aber es wird mit Sicherheit kommen. Ganz kurz nochmal zurück zum Alltag, jetzt in der aktuellen Situation. Und das haben sicherlich auch viele, die auch im Ehrenamt noch tätig sind oder auch im Beruf tätig sind, die noch Kinder zu Hause haben, halt einfach dieses Gleichgewicht zu halten. Ich habe das Glück, dass meine Frau auch zu Hause ist. Insofern können wir uns das aufteilen oder sie kann da viel abfangen. Dass trotzdem so viele Leute sich noch ehrenamtlich engagieren und trotzdem diese Mehrbelastung auch zu Hause haben. Und das ist ganz toll. Und wenn da Digitalisierung ein bisschen helfen kann, dann ist das was Gutes.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich glaube, bei aller Digitalisierung und bei all dem, was sie bringt, an Positiven und auch für die Zukunft. Ich glaube, gerade was unseren Verband und die Vereine angeht, wird das Soziale, das Menschliche immer das Dominierende bleiben. Auch die Motivation, jetzt den Verein und dem Verband die Treue zu halten in schwierigen Zeiten, das sollte über allem stehen. Und ein gutes Miteinander von Menschlichem und Digitalem ist, glaube ich, auch die Vision, die wir als Verband haben. Insofern bedanke ich mich für das Gespräch und ich hoffe, wir machen das jetzt öfter, nicht nur beim Thema Digitalisierung, dass wir unseren Usern und Userinnen auch mal ein Audio oder auch ein Video von unserer Verbandsarbeit zur Verfügung stellen. Danke, Claudio Preil.
Vielen Dank und das hoffe ich auch und ich freue mich schon drauf auf einen nächsten Austausch.